Ich freue mich sehr, Sie begrüßen zu dürfen zu diesem Abend mit dem Thema Fragen des Lebens mit Kindern philosophieren. Bevor ich starte, bin ich gebeten worden, mich kurz selber vorzustellen. Ich habe in Innsbruck Mathematik, Philosophie, Psychologie und Pädagogik studiert und bin dann dank einem Stipendium der Fulbright Commission in die Staaten, um dort die Zusatzausbildung zur Kinderphilosophin zu machen. Mittlerweile, ich habe selber zwei erwachsene Kinder im Alter von 20 und 21 Jahren, bin ich nur noch freiberuflich tätig. Zum einen als Kinderphilosophin und zum anderen als Antlitzanalytikerin. Beides sind so zwei Standbeine, die sich eigentlich über die Wahrnehmung, über die Tatsache, dass Wahrnehmung als wahrhaftig genommen werden sollte, sehr gut verbinden lassen. Oder anders gesagt, die beide was mit Sozial- und Selbstkompetenz zu tun haben. Aber zurück zu dem Thema unseres Abends, Fragen des Lebens mit Kindern philosophieren. Was sind es, diese Fragen des Lebens? Es sind andere Fragen, als wir Mamas und Papas oder Pädagoginnen unseren Kindern sie üblicherweise stellen. Es sind andere Fragen als, hast du Zähne geputzt oder hast du deine Hausübungen gemacht? Es sind Fragen, die in einer ganz anderen Liga spielen. Fragen wie beispielsweise, gibt es ein Leben nach dem Tod? Oder warum überhaupt moralisch handeln? Oder wie gelingt gelingendes Zusammenleben? Was ist Glück? Und so weiter. Und diese Fragen, die man auch als die Fragen der Philosophie bezeichnen könnte oder als Sinnfragen, sich mit diesen Fragen zu befassen, ist eben wesentlich, um Sinn erfüllt und in diesem Ausmaß auch glücklich leben zu können. Und ich denke, das ist ja auch das, warum wir uns alle heute Abend hier versammelt sollen. Das ist nämlich genau das, was wir unseren Kindern wünschen, dass sie Sinn erfüllt und glücklich leben können. Das ist ein Stückchen mehr als nur, dass sie Zähne putzen und körperlich gesund sind. Und es ist auch ein Stückchen mehr als nur, dass sie Hausübungen machen und quasi die bestmögliche Schulausbildung erhalten. Das wollen wir natürlich auch, aber nicht nur das. Wir wollen zusätzlich, dass sie Sinn erfüllt im Sinn von glücklich leben können. Und die spannende Frage des Abends lautet also, wie kann man Kinder begleiten, sodass das möglichst gut gelingt? Und ich freue mich, Ihnen vorstellen zu dürfen, was die Kinderphilosophie dazu zu sagen hat. Sinnerfülltes Leben meint nach Gerald Hüther, das ist der bekannteste Neurobiologe der Gegenwart, meint, dass man in Verbindung mit allem, was einen berührt, mit dem, was einen anregt und mit dem, was einen aufregt, in Verbindung mit allem immer und immer wieder neu wächst. Und genau das, in Verbindung sein mit den Fragen des Lebens, das sind Kinder auf ganz brillante Art und Weise, von Anfang an, sobald sie sprechen können. Und sie sind unglaublich berührbar mit allem, was ihnen widerfährt. Wenn man beispielsweise mit einem dreijährigen Kind an der Hand einkaufen geht, Sie kennen das bestimmt, kommt man nicht weit. Weil da jeder vertrocknete Regenwurm im Sommer Fragen aufwirft, wie zum Beispiel, Mama, wie ist es, wenn man tot ist? Oder wenn man weitergeht und es fährt ein Auto vorbei mit Blaulicht und Folgetonhang, fragen die so unvermittelt, die lassen sich berühren vom Leben, die sind in Verbindung mit dem, was passiert und fragen so, dürften die Erwachsenen alles machen, wenn es die Polizei nicht gäbe? Sprich, Kinder sind Philosophen. Von Anfang an, sobald sie sprechen können, wird es deutlich, dass die sich von diesen Fragen des Lebens, die das Leben selbst fragt, ganz massiv berühren lassen. Die Fragen des Lebens stellen Kinder natürlich nicht in dieser sophisticated Sprache wie beispielsweise, warum ist Seiendes und nicht vielmehr nichts, Heidegger und so. Sie fragen kindgerecht, sie fragen altersgerecht. Sie fragen zum Beispiel auch, wo hört der Himmel auf? Was eine metaphysische Frage wäre. Oder sie fragen, warum müssen Katzen die Zähne putzen? Und fragen nach dem Unterschied zwischen Mensch und Tier und so weiter. Sprich, wenn man sich ein bisschen sensibilisiert und mit Kindern und Jugendlichen zu tun hat, da wird man feststellen, Kinder sind Philosophen. Die fragen, wenn es auf der Schaukel wackelt, fragen sie ja so, Ma, warum habe ich immer Angst, wenn es wackelt? Was die Frage nach, was ist der Mensch, ist. Die anthropologische Frage im Kodex der Wissenschaft der Philosophie. Die Kinderphilosophen stellen einmal fest, unisono weltweit, dass dieses in Berührung sein, in Verbindung sein, dieses selbstständig das Leben in Gebrauch nehmen und sich anrufen lassen von den großen Fragen des Lebens, dass das über den Sozialisationsprozess zurückgeht, dass das abnimmt. Die sagen, dieses Selberdenken oder selbst in Anklang sein mit dem, was das Leben einen fragt, reduziert sich dramatisch. Und sie behaupten, das hat damit zu tun, dass das Selberdenken großteils am Hinterherdenken weicht. Was meint das? Ich darf es an einem Beispiel aus dem pädagogischen Alltag erklären. Angenommen, Sie sind Kindergartenpädagogin und jetzt dann am 11.11. findet dieser Laternenumzug statt. Ist das in Vorarlberg auch so? Genau, und die Kindergartenpädagogin will jetzt natürlich ihre Kinder, die am Kreis vor ihr sitzen, vorbereiten auf diesen Laternenumzug, wo dann irgendwo vor der Kirche vielleicht auch diese Szene nachgestellt wird. Sie hat ein Bilderbuch, da sieht man genau, wie der St. Martin seinen blauen Mantel mit dem Schwert teilt, um die eine Hälfte dann dem armen Bettler, der am Straßenrand liegt, zu geben. Und dann kann es ja passieren, und ziemlich sicher wird ja das passieren, weil die Kindergartenkinder, die sind noch sehr im Selberdenken, die sind noch stark in Verbindung mit sich selbst. Dann kann es ja ohne weiteres passieren, dass dann irgendwie die kleine Sue sagt, aber mein Mantel ist nicht blau, wie der vom St. Martin, meiner ist grün. Was, Doris? Und ein anderes Kind meldet sich und sagt, und mich kratzt es da so hinten beim Hals, beim Mantel immer. Mein Mantel ist gar nicht fein. Und ein weiteres Kind meldet sich und sagt dann sowas wie, bei mir, bei meinem Mantel ist da kuscheliges Fell. Und noch ein Kind meldet sich und sagt, ich will mal einen eigenen Mantel und nicht immer den Mantel, der meiner großen Schwester zu klein ist. Und spätestens bei der vierten, fünften Wortmeldung wird es dann der Pädagogin nicht so fein. Die hat dann ein bisschen so das Gefühl, oh, oh. Das geht in die falsche Richtung. Die hätte ja gern, dass die übers Teilen sprechen, dass die sich mit dem verbinden, was sie vordenkt zur St. Martins Geschichte. Und die wird dann, sobald das erste Kind sagt, ah, ich sehe schon, was der Martin im Bilderbuch tut mit seinem Mantel, der teilt seinen Mantel, das Kind wird sie feiern. Da wird sie sagen, habt ihr gehört, was der Fredi gesagt hat? Wer kann denn das wiederholen? Das wird sie bestärken. Sprich, diejenigen Kinder, die gut ahnen können, die sich gut führen lassen von Pädagoginnen, die gut im Hinterherdenken sind, die gut erahnen, was die Pädagogin vordenkt und wohin sie sie führen will, manchmal auch nur körpersprachlich, die werden gefeiert in unserem Sozialisationssystem, sodass mit der Zeit dieses Selberdenken, dieses lebendig bleiben und hinspüren, was bedeutet mir als Sue, als Hannes und so weiter, was bedeutet mir die Geschichte mit dem St. Martin, womit verbinde ich mich und nicht, was möchte die Pädagogin hören und der ihren Gedanken sollte hinterherdenken, wer da lebendig bleibt, der wäre sehr am Philosophieren. Aber genau dieser Geist wird in unserem Sozialisationsprozess zu wenig gefeiert. Eigentlich im Schulsystem wird vor allem das Hinterherdenken wichtig. Das spielt es dann auch in verschiedensten Facetten. Auch zum Beispiel uns Eltern passiert es gut gemeint, dass wir Kinder ins Hinterherdenken führen. Angenommen, Sie haben Geburtstagsparty, Ihre 8-jährige Tochter hat 5 weitere Kinder aus der Schulklasse eingeladen, nach dem Kuchenessen und so weiter dürfen die in den Hof oder in den Garten raus und da gibt es eine Schaukel. Nach 2 Minuten läuft die Sue, eins dieser ihrer Besuchskinder, läuft weinend zu ihnen zurück und sagt, immer ist der Joe als erstes bei der Schaukel, so gemein, der Joe ist überhaupt nicht mehr mein Freund, das ist so unfair und weint und 2, 3 Kinder laufen mit ihr rein zu ihnen als Mama und dann haben sie auch so das Gefühl, bah, sie wollen sich jetzt nicht mit dem Thema Gerechtigkeit, eins dieser großen Fragen des Lebens, wollen sie sich jetzt nicht wirklich befassen. Sie hätten einfach gern, dass die Party gut gelingt und werden vielleicht dann zu der Sue sagen, weißt du was, ich komme mit euch raus in den Garten und ich stelle mir neben die Schaukel und dann bestimme ich, wer wann wie lang schaukelt, sodass es fair ist. In Ordnung? Sprich, das, was in der Sue lebendig wird, das Thema Gerechtigkeit durch diese Schaukelsituation, das greifen sie nicht wirklich auf. Und sie erzwingen so die Kinder, ins Hinterherdenken zu gelangen. Und das, was selbst mit ihnen in Anschwingung geht, das eher zurückzudrängen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, was sollen die nicht hinterherdenken? Natürlich sollen sie das. In der Kinderphilosophie unterscheidet man zwischen Wissensfragen. Das sind die Fragen wie eben, hast du Zähne geputzt, hast du die Hausübungen gemacht, was gibt's heute zum Abendessen, wie viel ist 2 mal 3, schreibt man gehen mit stummen H und so weiter. Die Wissensfragen zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine einzig richtige, eindeutige Antwort haben. Und wenn es sowas gibt, dann sollten wir die Kinder unbedingt mit dieser Antwort vertraut machen, sodass nicht jedes Rad selber erfinden muss. Aber die Denkerfragen, die Fragen, die das Leben selbst fragt, Fragen wie, was ist Glück oder was ist ein Freund, die haben gar nie sowas wie eine einzig richtige Antwort. Die haben viele Antwortmöglichkeiten. Für den einen bedeutet Freund zum Beispiel so jemand, mit dem man gut lachen kann und es immer lustig hat. Für den anderen bedeutet es, ein guter Freund zu sein oder einen guten Freund zu haben, aber vielleicht das gerade Gegenteil, dass wenn man traurig ist, dass der einem dann hilft und es nicht nur so eine Happy-Peppy-Freundschaft ist. Sprich, diese Fragen des Lebens, die haben ganz eine andere Qualität. Ich beschreibe das, wenn ich mit Kindern arbeite, sehr gerne an der Fabel vom Elefanten. Vielleicht kennen Sie die. Da werden blinde Menschen oder Menschen mit verbundenen Augen an einen Elefanten herangeführt und werden gebeten zu ertasten, um welchen Gegenstand sich handelt. Und der eine, der nichts sieht, so ähnlich wie wir zu diesen Fragen des Lebens ja alle nicht eindeutig sehen, sondern nur ahnen, nur tastend, selber denkend, selber fühlend greifen können. Der eine tastet den Oberschenkel vom Elefanten und sagt, der Gegenstand ist wie eine Mauer, ganz stabil, da kann man sich anlehnen. Jemand anderer greift die Ohrläppchen vom Elefanten und sagt, nein, nein, anlehnen kann man sich nicht, das ist was Dünnes, das ist eher so wie ein schweres Tuch, das ist beweglich. Genau so. Wie diese Fabel mit dem Elefanten, so funktionieren auch die Fragen des Lebens, wo scheinbar widersprüchlich ist. Man kann sich anlehnen, man kann sich nicht anlehnen, sich eigentlich ergänzt und sich eigentlich braucht, um dann das Gesamtbild, es handelt sich um einen Elefanten, überhaupt entwickeln zu können. Sprich, wenn man dem Thema Freundschaft, dem Thema Glück, dem Thema gelingendes Zusammenleben oder was auch immer näher kommen möchte, ist es wertvoll, dass man sich austauscht. Dass man weiß, dass unterschiedlichste Standpunkte, sogar wenn sie sich widersprechen, sich bereichern können und zu dem Gesamtbild alle möglichen Aspekte, die Freundschaft beheimaten, beitragen können. Die Kinderphilosophie oder einer der Kinderphilosophen, der da weltbekannt ist, mein Mentor, der heißt Dr. Thomas Jackson, der sagt, das Ziel beim Philosophieren lautet, dass man die Kinder bei der Entwicklung ihrer Fähigkeit unterstützt, selbst zu denken, selbst zu fühlen, selbst zu spüren, denken in einem holistischen Sinn verstanden und diese Fähigkeit in ihnen auf verantwortliche Weise zu nützen. Deswegen philosophiert man, dass diese Fragen des Lebens, die das Leben selbst fragt, in den Kindern lebendig bleiben dürfen, sodass sie sinnerfüllt leben können. Ich habe Ihnen ein Set von Fragen mitgebracht, das eine dritte Volksschulklasse in der gemeinsamen Zusammenarbeit mit mir erarbeitet hat und die mir genehmigt haben. Die haben gesagt, Doris, wenn du mal vor Erwachsenen redest und große Leute nicht glauben können, dass wir selber denken, darfst du ihnen zeigen. Also mit viel Respekt vor deren Fragen möchte ich Ihnen mal die Tiefe, die das Leben an Kinder heranträgt, versuchen zu veranschaulichen. Die Fragen dieser Volksschulklasse lauten, warum vergeht die Zeit? Oder was ist hinter dem Weltall? Oder warum lernen wir und warum haben wir ein Gehirn? Oder warum werden wir krank? Wie stellen Sie die Videospiele her in 3D? Und ein paar von Ihnen lächeln, das wäre die einzige Wissensfrage unter all den Denkerfragen. Die einzige, die wirklich eine eindeutige Antwort hat. Der Rest sind abtascht Elefantenfragen. Oder wie viele Tiere gibt es und wie heißen sie? Oder warum hat man in der Nacht auf der Rückseite vom Kärtchen steht Angst? Oder warum gibt es mich eigentlich? Oder wie wurde Gott erschaffen? Oder warum gibt es so viele Umweltverschmutzungen? Und ich denke, da kann man erkennen, dass Kinder selbstdenkend, selbst in Berührung bleiben mit dem, was das Leben in ihnen wachruft, wenn man sie nicht zu massiv, zu übergewichtig in dieses Hinterherdenken, in die Wissensvermittlungsschiene, in die Faktenschiene drängt. Dieser Dr. Jackson hat auch eine Methode entwickelt, wie man diese Fragen, die Kinder von sich aus selbstständig denkend stellen, wie man diese Fragen begleiten kann. Und er hat dazu Denkwerkzeuge kreiert. Diese Denkwerkzeuge sagen den Kindern niemals, was sie denken sollen, sondern nur, wie denken geht. Das sind so eine Art wie Werkzeuge, mit denen dieser Elefant oder diese philosophische Frage, der gegenüber uns alle die Augen verbunden sind, diese Denkwerkzeuge sind wie Fühler oder wie Greifer, wie Möglichkeiten, noch besser abtasten, noch besser hinspüren, hindenken zu können, um was für einen Gegenstand, um was für einen Inhalt beim Thema Freundschaft oder was auch immer geht. Die 7 Denkwerkzeuge lauten der Reihe nach W für was meinst du mit? Das wäre die Definition in der Wissenschaft. Oder G für Grund, da geht es um kausales Argumentieren. A für Annahme, das wäre das Hypothesenbilden beim Forschungsgespräch. F für Folgerungen, Prämissen und Implikationen erkennen. Es für stimmt das, wäre die philosophischste aller Fragen überhaupt. Immer wieder hinspüren, stimmt das, was wir ertasten? B und GB für Beispiel bzw. Gegenbeispiel dienen dazu, dass solche philosophischen Gespräche nicht abheben und so im fiktiven Fantasterei-Bereich hängen bleiben, sondern wirklich alltagsphilosophisch bis in die Fingerspitzen reichen können. Ich möchte Ihnen diese Anwendung der Denkwerkzeuge anhand von einem Gespräch, das ich mit Jugendlichen geführt habe, kurz skizzieren. Ich möchte auch betonen, dass das nicht so Slam-Bam, wie ich es jetzt gleich bringen darf, so geballt und verkürzt stattgefunden hat, sondern natürlich etwas mehr Zeit gebraucht hat. Aber ich möchte es Ihnen gerne vorstellen, damit Sie ahnen können, wie diese Denkwerkzeuge Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, in die Tiefe zu tasten bei den Fragen des Lebens. Diese Jugendlichen waren der Meinung, bah, das mit den Flüchtlingen ist so eine Katastrophe, der reinste Wahnsinn. So viele, wie mich das alles aufregt, das sind so deppert, wie ich die nicht mag, die haben sich erbost. Und vielleicht darf ich Ihnen auch sagen, wenn Kinder und Jugendliche selber denken und nicht hinterher denken, was wir Erwachsene oder Pädagoginnen vordenken, erkennt man das auch an der Sprache. Dann sagen sie nämlich nicht, Flüchtlinge sind unangenehme Zeitgenossen, sondern sie greifen ein bisschen eine andere Wortwahl, die ich jetzt da nicht demonstrieren möchte. Aber auch daran erkennt man oft das Selberdenken. Dann hat man dieses, boah, das ist also ein Wahnsinn und das ist ein Blödsinn mit den Flüchtlingen, kann man das mit dem Werkzeug W präzisieren und fragen, was ganz genau regt euch so auf an den Flüchtlingen? Werkzeug W, was ganz genau? Dann haben die gemeint, ja, dass so viele sind, Doris. Wären es nur 2, 3, dürfte man gar nicht reden. Die Überzahl ist der Wahnsinn. Dann ging es weiter mit dem Werkzeug G. G für Grund, kausales Argumentieren. Ich habe nachfragen dürfen, warum ist die Überzahl so ein Riesenproblem für euch? Und darauf haben die Jugendlichen geantwortet, ja, weil mein Papa hat schon Angst, dass er einen Job verliert. Weil wenn so viele Flüchtlinge kommen, die brauchen alle eine Arbeit, dann verlieren wir Einheimischen unsere Jobs. Ein paar haben Beispiele genannt, Werkzeug B, und gesagt, ja, weil bei meinem Onkel in der Fabrik, da, da, da. Andere haben Gegenbeispiele genannt und gesagt, na, meine Mama ist Zahnärztin, die hat überhaupt keine Sorge, dass sie ihren Job verliert. Auf diese genannten Gründe drauf haben wir weitergearbeitet, weitergetastet, was so berührt am Flüchtlingsthema. Und wir haben die Annahme A für Annahme getätigt und ich habe sie eingeladen zum Spiel im Kopf. Angenommen, es wäre anders, als es ist. Angenommen, es wäre in Österreich so, dass viel zu viel Arbeit wäre und viel zu wenig Einheimische, um der Arbeit nachzukommen. Wäre es dann für euch okay, habe ich die Jugendlichen gefragt, wäre es dann unter dieser Annahme für euch okay, wenn viele, viele Flüchtlinge ins Land kämen? Diese Annahme haben sie bejaht. Sie haben gesagt, dann würde es passen. Aber es ist nicht so. Dann habe ich sie nochmal gefragt, Werkzeug S, ganz gründlich abtasten, ganz gründlich selber denken, selbst hinspüren. Stimmt das so für euch? Wenn diese Annahme, dass zu wenig Arbeitskräfte wären, stimmen würde, dann wäre es für euch okay, wenn viele, viele Flüchtlinge kommen. Sie haben es wieder bejaht. Daraus, nächstes Denkwerkzeug, F für Folgerung, daraus folgt, dass ja eigentlich das Hauptproblem ist, nicht, dass so viele Flüchtlinge sind, sondern dass zu wenig Arbeit ist. Und dann müssten wir Profidenker oder Philosophen uns eigentlich weiter drauf vertiefen auf die Frage, was genau meinen wir mit es ist zu wenig Arbeit, wieder zurück zum Werkzeug W. Und was können wir machen, damit mehr Arbeitsplätze sind? Sprich, mit diesen Denkwerkzeugen sagt man den Jugendlichen kein einziges Mal, wie denkst du, das kannst du ja nicht sagen, Flüchtlinge sind Menschen, so darf man gar nicht denken. Man zwingt sie kein einziges Mal hinterher zu denken und ihr eigenes Selbst zu verleugnen, sondern man unterstützt sie, das, was sie selber denken, konsequent in die Tiefe zu verfolgen und damit wirklich mündige Mitbürger zu werden. Diese Denkwerkzeuge greifen immer und überall. Die greifen auch mit Kindergartenkindern schon, die greifen im Schulalltag, ohne dass die Kinder überhaupt wissen, was man mit ihnen macht. Also man kann die auch als Pädagoginnen einfach so im Gedanken, im Hinterkopf haben und anwenden. Man könnte das im Kindergarten, in der Kindergartensituation, wo da die Sue dann irgendwann sagt, bei der St. Martins-Szene, ich mag mal einen eigenen Mantel und nicht immer den, der meiner Schwester zu groß geworden ist, zu klein geworden ist. Die könnte man fragen, Werkzeug W, was genau meinst du mit, was Eigenes haben? Und je kleiner die Kinder sind, umso mehr denken sie anhand Beispiele. Die sagt dann zum Beispiel sowas, also man kann sie fragen, kannst du mal ein Beispiel nennen für irgend sowas, was nur dir gehört, was du gar niemandem anderen vererben kannst, was man gar nicht weitergeben kann? Kannst du ein Beispiel nennen? Und wenn die dann nachdenken und sagen, Doris, weil zu mir sagt die Oma immer, nur ich kann in unserer Familie so laut singen. Das kann sonst niemand und das kann ich gar nicht meiner kleinen Schwester vererben. Und ein anderes Kind sagt vielleicht, ich habe da so Tupfen auf der Wange, schau Doris, das kann nur ich. Also wo sie das, was sie einzigartig macht, was sie hervorragend sein lässt, erleben dürfen. Das, was in ihnen lebendig wird durch die Geschichte vom St. Martin, was das Leben sie fragt, durch diese pädagogische Situation, wo sie ein Bilderbuch vorgestellt kriegen, genau das dürfen sie beantworten, mit Hilfe der Denkwerkzeuge. Auch diese Schaukelsituation bei der fantasierten Geburtstagsparty, wo Kinder zurücklaufen zu ihnen als Mama und sagen, so gemein, das ist so unfair, der Joe ist immer der Erste, der ist nicht mehr mein Freund und so weiter. Auch da könnte man mit den Denkwerkzeugen arbeiten, ohne dass das die Kinder wissen. Sie könnten für sich einfach sagen, erstes Werkzeug, weh. Und könnten das Kind fragen, was ganz genau ist so gemein? Und wenn die Kinder, meistens laufen ja mehrere gleich mit rein, wenn irgendein Konflikt ist, wenn die dann sagen, eben weil der Joe ist immer der Erste, das ist das, was so unfair ist. Auch in der Schule, wenn wir irgendwie in Freibereich dürfen oder im Garten, ist der immer der Schnellste und der Erste. Und deswegen ist er nicht mehr unser Freund. Dann könnten sie weiter fragen, was ganz genau, Werkzeug W, was ganz genau ist gemein am Joe? Und warum Werkzeug G, Grund, warum ist er immer der Erste? Und wenn die Kinder sagen, ja schau Doris, der ist ein Kopf größer, da haben wir nie eine Chance, könnten sie wiederum im Werkzeug W vertiefend arbeiten und fragen, was ganz genau ist gemein, wenn man Kopf größer ist. Das wäre das Thema Wettbewerbsvorteil, was auch in unserer Wirtschaft vielleicht interessant sein könnte. Und dadurch würden dann die Kinder ins Gespräch kommen können mit dem, was sie selbst bewegt an so einer Schaukelsituation. Da könnte der Joe hören, dass es gemein ist, weil er immer der Erste ist. Aber der Joe könnte auch hören, könnte auch sagen von sich aus, ja, Suna, sag halt einmal zu mir, dass ich für dich besetzen soll. Die Su könnte auch lernen, dass sie den Joe vielleicht bitten könnte. Und umgekehrt, der Joe könnte lernen, sein Talent und seine Gabe in den Dienst des Allgemeinwohls zu stellen und für die Su besetzen. Ganz anders, als wenn die Mama die Situation glättet und richtet und sagt, ich bestimme, was gerecht ist, indem ich mir neben die Schaukel hinstelle, wo die Kinder eine Konfliktbewältigungskultur oder einen Umgang mit den Fragen des Lebens lernen, der meint, wenn irgend sowas auftritt, geh zu den Erwachsenen, geh zur nächsten Instanz, die richten das für dich. Mit dem Selbst in Berührung zu bleiben, meint, die Fragen des Lebens denkend zu beantworten, im Einklang mit dem, was das Selbst selbstständig erfühlt, ertastet, erarbeitet. Und dieses selbstständig Denken verlangt mehr als nur die Denkwerkzeuge. Die Denkwerkzeuge können Sie, wenn Sie Interesse daran haben, in meinem Buch nachlesen. Es gibt in jedem Gespräch genau Kriterien, an denen man nachvollziehen kann, welches der Denkwerkzeuge ist dran. Das kann man schnell lernen. In Wirklichkeit braucht es aber mehr als diese Art, die Gespräche unserer Kinder und Jugendlichen zu moderieren. In Wirklichkeit braucht es auch eine Haltung, eine innere Haltung von uns Erwachsenen, die das Selbst des Kindes leben lässt, die es einmal erstens wahrnimmt und ihm gerecht wird. Und ich möchte gerne noch 4 so Impulse anbieten, zusätzlich zu den Denkwerkzeugen, die vermitteln können, wie diese Haltung selbstreflexiv, selbsterzieherisch von uns Erwachsenen immer und immer wieder neu kultiviert werden kann, damit unsere Kinder lebendig und genau mit dem Enthusiasmus, den sie im Kindergarten noch haben, bis zur Ausschulung ein Leben lang in Wirklichkeit und wir selber auch tätigen können. Und wir nicht irgendwann einmal uns einfach nur noch reduzieren auf Zähneputzthemen, funktionieren wir körperlich und auf intellektuelle Wissensfaktenvermittlung. Es verlangt von uns Erwachsenen, dass wir den uns anvertrauten Kindern Gelegenheiten geben, so wachsen zu dürfen, wie sie gedacht sind. Was meine ich damit? Jeder, der 2 Kinder hat oder in einer Geschwisterkonstellation aufgewachsen ist, weiß einmal eins ganz verlässlich. Jeder Mensch ist anders. Auch wenn die Kinder eineige Zwillinge sind, haben einen unterschiedlichen Charakter, garantiert. Und es passiert einem aber immer wieder mal. Auch mir als Mutter damals war eine spezielle Lebensphase mit meinen beiden Kindern. Wenn die von der Schule heimgekommen sind, war folgende Situation, die sich immer wiederholt hat in dieser damaligen Phase. Nämlich, dass mein Sohn heimgekommen ist und beim Mittagstisch überschwänglich erzählt hat, was sich alles zugetragen hat am Vormittag. Das war unglaublich, der war in Heldenwelten, der hat da ganz Ungeheures erlebt. Laut, überschwänglich, extrovertiert. Und auf der anderen Seite, neben mir beim Mittagstisch, ist meine Tochter gesessen, die in der damaligen Lebensphase eher introvertiert war, eher zurückgezogen und ruhig. Dann ist es mir als Mama so passiert, dass ich ein bisschen das Gefühl gehabt hätte, ich hätte schon auch gern wissen, was bei meiner Tochter am Vormittag so los war in der Schule. Und ich habe versucht, meinen Sohn, der ausufernd und gern geredet hat, ein bisschen zu dämpfen, ein bisschen dem Maß zu geben, ein bisschen zu sagen, hab schon verstanden, unglaublich, passt schon, passt schon. Und habe versucht, mir meiner Tochter zuzuwenden, zum Beispiel durch eine zielgerichtete Frage wie, wie war's denn bei dir? Und sie hat gesagt, passt. Sofort hat mein Sohn wieder das Wort ergriffen und weitergeredet und die Helden eben ausgeführt. Und wieder habe ich versucht, das ein bisschen kleiner zu kriegen, da ein bisschen zu dämpfen in Richtung von meinem Sohn hin, in Richtung von meiner Tochter, ein bisschen zu locken und zu motivieren mit der nächsten zielgerichteten Frage, hast du viel Hausübung? Sie hat gesagt, na. Und sofort hat mein Sohn wieder und so weiter. Kennen Sie sowas? Im pädagogischen Alltag spielt es das auch in verschiedensten Farben. Da können einem Lehrkräfte oft sogar schon berichten, ja, davon die 5, 6, das sind die Extravertierten, die melden sich immer, die haben Mitarbeit, sensationell. Und da hinten sitzen 3, 4 ruhige und dann nochmal, von denen hört man so gut wie nie was. Und ganz gleich wie mir als Mama damals geht es auch vielen Lehrkräften, die dann versuchen, die introvertierten und ruhigeren Kinder zu motivieren und zu locken. Die sagen manchmal danach ganz deutlich, ihr habt euch eh schon so oft heute gemeldet zu den Extrovertierten, da tun wir jetzt mal ein bisschen weniger. Wer hat denn heute noch nichts gesagt? Sue, sprich du einmal. Die Sue schaut sofort mit dem Blick nach unten, wird verlegen, errötet leicht, ist genötigt, jetzt was zu sagen, sagt irgendwas, sie wollte sich ja gar nicht melden. Die Lehrkraft sagt vielleicht, lauter, wir können die nicht hören. Spätestens jetzt drehen sich ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu ihr um, sie gerät in den Fokus, ihr ist noch unfeiner. Was lernen solche Kinder? Egal, meine Tochter am Mittagstisch oder so ein Kind in der Schulintervention. Die machen die Erfahrung, nur nicht melden. Das ist so super unsympathisch. Das ist ihnen so unfein, die erröten. Das sind Erlebnisse, die ganz verlässlich dazu beitragen, dass diese Kinder nicht mutiger werden, nicht engagierter werden, nicht mehr partizipieren. Im Gegenteil, das sind Erlebnisse, die den Kindern immer wieder mal eintrichtern, wie unfein das ist und wie sehr es nicht ihnen entspricht, auf der Bühne zu stehen. Umgekehrt auch die Extrovertierten, die erleben, wenn sie was sagen wollen, sie werden immer klein gehalten, sie werden immer gedämpft. Niemand interessiert sich wirklich in der Ausführlichkeit, wie sie es drängt zu berichten. Sprich, beiden Naturellen vermittelt man, so wie ihr seid, seid's nicht in Ordnung. Die Extrovertierten ein bisschen ruhiger, die Introvertierten ein bisschen lauter. Ideal wäre, wenn jeder beim Mittagstisch 2, 3 Minuten geredet hätte. Oder bei der Lehrkraft, das hört man tatsächlich auch immer wieder, dass die Lehrkräfte sagen, ideal wäre, wenn jeder in der Stunde sich 2, 3 Mal meldet. Aber wenn wir Erwachsene glauben, wir wissen, wie die Kinder richtig sind, und wir versuchen, sie so zu richten, durch Motivation, sprich einmal und so weiter, wie wir glauben, dass sie richtig sind, dann richten wir ihr selbst hin. Sprich, würde ich anders agieren, würde ich meinen Sohn leben lassen, würde ich den, der reden will, würde ich da sagen, Wahnsinn, erzähl, unfassbar, ruf die Oma an, schreib ein Buch, dann würde der sein Talent, seine Einzigartigkeit, das, wo er hervorragt, wo er nicht in der Norm ist, würde er feiern dürfen und später vielleicht auch einen Beruf ergreifen können, wo genau dieses sein Talent gebraucht wird, wo er vielleicht eine Führungskraft ist, wo er eben auf der Bühne steht oder was auch immer. Und umgekehrt genau gleich würde ich meine Tochter nur so begleiten, dass ich gewahr bin, dass sie wahrhaftig wahrnehmen, wie sie ist und dessen gewahr bin. Sprich, mit einer kleinen Berührung vergegenwärtigt, dass es ihr gut geht. Ein Augenkontakt, ein zartes Lächeln, aber keine Nötigung. Dann wird auch sie dieses ihr Talent, introvertiert zu sein, viel zu spüren, in die Tiefe zu gehen, nützen können, feiern können und leben und entwickeln können und später vielleicht einmal irgendwas ergreifen, wo es genau diese Gabe braucht, so genau, so tief, so gründlich zu sein und nicht besonders marktschreierisch, wie zum Beispiel Wissenschaftlerin, irgendwas Musisches, keine Ahnung. Sprich, ich möchte sie ermutigen, damit das Selbst der ihnen anvertrauten Kinder, der ihren Seele, wie es Aristoteles nennen würde, lebendig bleiben darf. Denn genau das selbst brauchen ja die Kinder, um die Fragen des Lebens abzutaschen. Damit es lebendig bleiben kann, möchte ich sie bitten, dass sie immer wieder hinspüren, ob die ihnen anvertrauten Kinder eh so wachsen dürfen, wie sie gedacht sind. Und nicht, wie sie, wie wir Erwachsene glauben, dass sie richtig sind. Sprich, jeder Mensch ist einzigartig und genau da sollte man feiern. Gerechtigkeit meint nicht alle genau das Gleiche. Jeder soll sich dreimal in der Stunde melden, sondern Gerechtigkeit meint, dem jeweiligen Wesen des Kindes gerecht zu werden. Und nur dann kann sein Talent auch als Dienst in die Allgemeinheit einfließen. Es kann auch manchmal helfen, so einen Orchesterblick zu haben, wo man sich vorstellt, man wäre der Dirigent im Klassenverband und man schaut, dass jedes Kind das richtige Instrument kriegt, den eigenen Ton, den selbstständigen Ton finden und entwickeln kann, wo man gar nicht erst 25 erste Geigen braucht, sondern eben manchmal nur Instrumente auch verteilt, wo jemand einen kurzen auf der Triangel, einen kurzen Einsatz hat und fertig, wo jeder seinen Ton finden darf und sprechen darf. Ich möchte Ihnen gerne noch einen weiteren Impuls geben zu diesen Möglichkeiten, die wir den uns anvertrauten Kindern bieten können, damit sie in ihrem Selbst erblühen können. Das wäre dieser Gedanke der Oberhoheit. Den haben sich die Kinderphilosophen aus der Soziologie geholt. Fachbegriff lautet Suprematie. Fakt ist, jeder von uns hat irgendwo Oberhoheit. Ich bin Mathematikerin, ich kann integrieren und habe damit Oberhoheit meinem Mann gegenüber, der nicht Mathematiker ist und daher nicht integrieren kann. Ein Dreieckskind, was gerade Winnie-Pooh-Freak ist, hat Oberhoheit mir gegenüber, weil das Dreieckskind weiß, wie die Freunde vom Winnie-Pooh heißen und was der für Abenteuer erlebt und ich nicht. Sprich, bei Wissensfragen, Integralrechnung, Freunde von Winnie-Pooh und so weiter, gibt's eine Oberhoheit. Und wenn wir im Besitz des Wissens sind, dann sollten wir es auch an die Kinder vermitteln, wenn sie uns fragen, natürlich. Ganz wesentlich zu unterscheiden davon sind aber Gefühle. Auf emotionaler Ebene gibt's keine Oberhoheit. Meine Tränen sind in keinster Weise richtiger, erfahrener, reifer oder was auch immer als die Tränen von einem Dreijährigen oder von einer Uroma, von einem Pubertierenden und so weiter. Auf emotionaler Ebene gibt es keine Oberhoheit, genauso wie auch man nicht sagen könnte, eine große Erdbeere, eine erwachsene Erdbeere ist süßer oder saftiger als die kleine Erdbeere. Auf Geschmacksebene, auf Gefühlsebene gibt es da keine Wertung. Und ich denke, im Trockenen sitzend wissen wir das alle. Im Alltag und speziell, wenn Konfliktsituationen sind, tun wir uns da manchmal ein bisschen schwer. Immer wieder passiert es uns, behaupte ich freihändig, dass wenn es unseren Kindern nicht so gut geht, wenn die zum Beispiel weinen, ganz wurscht, ob sie weinen, weil sie bei einer Geburtstagsparty nicht dabei sind oder irgendeine Schularbeit daneben gegangen ist oder was auch immer, dann sagen wir gerne mal zu denen, na, gut gemeint, sagen wir es. Wir sagen, na, muss nicht traurig sein, da muss man nicht weinen. Wir sehen, das wird bald besser. Jetzt hat das Kind zusätzlich zu dem, dass es eh schon Kummer hat, weil es bei einer Geburtstagsparty nicht dabei ist, hat es auch noch die Ladung am Kopf, dass es gesagt kriegt, das, was es fühlt, nämlich diese Traurigkeit, die es so stark spürt, dass es sogar weinen muss, ist nicht richtig. Weil wir sagen dem Kind, na, da musst du nicht weinen, das ist nicht so schlimm. Ist es eben schon, sonst steht das Kind ja nicht weinen. Das sitzt also doppelt in der Patsche. Anstatt, dass wir das wahrnehmen und annehmen, was es fühlt, anstatt, dass wir nicht in so eine Art emotionale Oberhoheit gehen, ich bin erwachsen, ich sag dir, wann du Grund hast, traurig zu sein und wenn es keinen Grund gibt, traurig zu sein, anstatt das zu faken, dass es eine emotionale Oberhoheit gibt, wäre weit, weit sinnvoller, wenn wir einfach ins Mitfühlen gehen. Wahrnehmen, wie es dem Kind geht und sagen, ich glaube, du bist richtig traurig, dass du da nicht eingeladen bist. Ich kenne das auch, dass ich manchmal gern dabei wäre und aber trotzdem nicht dabei sein kann oder darf. Ich verstehe dich. Dieses Mitfühlen, dieses Wahrnehmen stärkt die Gefühlskraft, die Tastkraft an diesen Lebenselefanten. Und darum möchte ich Sie bitten, berührbar zu bleiben. Dieser Punkt der Oberhoheit gibt es nämlich, den gibt es noch in doppelter Ladung. Nicht nur, dass wir Erwachsene immer wieder mal gut gemeint unseren Kindern sagen, was die richtige Gefühlsfarbe ist zu der Situation, in der sie sich gerade befinden, und damit ihr selber fühlen, schwächen. Sondern die zweite Ladung ist, dass wir ihnen immer wieder auch vorleben, dass wir eine emotionale Oberhoheit haben und selbst nicht sowas kennen wie Trauer und so weiter, die Negativskala der Gefühle. Beispiel. Angenommen, Sie haben eine 13-jährige Tochter und Sie haben mit ihr vereinbart, sie darf das erste Mal ausgehen. Und Sie machen aus, weil Samstag ist, darf sie bis 11 Uhr ausgehen. Und es ist alles abgesprochen, sie denken, sie können sich auf sie verlassen, sie wissen genau, wohin sie geht und mit wem sie geht. Um 11 ist sie nicht daheim. Und um 10:50 geht es los, wo sie und ihr Lebenspartner wirklich wütend werden und sagen, wenn das nicht klappt, wenn wir uns nicht verlassen können, dann geht die lang nimmer. Und sie heizen sich auf. Kennen Sie sowas? Um 23:30 beginnt ihre Wut, sich allmählich in Angst und Sorge zu verwandeln. Jetzt sind sie nicht mehr so erbost, sondern mehr wirklich bekümmert, ob ihr Mädchen was zugestoßen ist. Und sie überlegen, die Polizei anzurufen. Sie überlegen, die Tochter am Handy anzurufen, das haben sie eh schon probiert. Das Handy ist ausgeschaltet, das Handy ihrer Freundin ist auch ausgeschaltet. Sie wissen nicht recht, was tun. Um 12 sind sie nur noch auf den Knien und beten. Sie täten alles dafür geben, wenn sie ihre Tochter gesund in die Arme nehmen könnten und nur nichts passiert wäre. Und dann, wenn um 11:55 das Hauseingangstürschloss unten knackst und die 30 Sekunden, bis die Tochter braucht, um bei der Wohnungseingangstür zu sein, die genügen, dass sie von einer weinenden, bebenden Mama zur Furie werden. Und wenn die Tür aufgeht, also, wenn du noch einmal, kennen Sie das in irgendeiner Variante, Szenen dieser oder abgeschwächter Art? Was machen wir da den Kindern erlebbar? Wir tun so, als wären wir in einer emotionalen Oberhoheit. Wir tun so, als hätten wir die Situation in der Hand. Als wären wir in keinster Weise verunsichert. Als wüssten wir mit tausenderlei Maßnahmen, wie mit sowas umzugehen ist, mit dieser Ungeheuerlichkeit. Und das, was unsere Kinder da erleben, ist, wenn bei denen daheim zu spät bist, dann ist alles zu spät. Dann ist gerade schon wurscht, wenn du eine Viertelstunde anhängst, weil die zucken aus. Umgekehrt würden wir uns eingestehen, auch wir Erwachsene, dass wir berührbar sein dürfen, dass wir eben nicht sowas haben wie eine emotionale Oberhoheit. Sprich, würden wir die Szene, die ich da skizziere, folgendermaßen leben, dass wenn wir unten die Hauseingangstür hören, dass wir die 30 Sekunden nützen, unserer Tochter im Stiegenhaus entgegengehen, ihr weinend um den Hals fallen und sagen, bin ich froh, dass dir nichts passiert ist. Sodass die Tochter spüren kann, wie sehr wir sie lieben. Die Wahrscheinlichkeit, dass die das nächste Mal, wenn sie sich verspätet, eine SMS schreibt, ist weit höher als mit der Furiennummer. Es wäre ermutigend für unsere Kinder, wenn auch wir uns berührbar zeigen, weil wir sind. Denn diese Berührbarkeit ist das Verbindende zwischen uns Menschen, überkulturell, überregional, quer durch alle Religionen. Das wäre eigentlich das, wo wir am allerstärksten sind. Und das wäre was, was das Selbst der Kinder nährt. Ganz abgesehen davon, dass man dann vielleicht in einem zweiten Moment, vielleicht am nächsten Tag beim Frühstück, diese Tochter auch einmal fragen könnte, anhand der Denkwerkzeuge, Werkzeug G, Grund, warum eigentlich hast du dich gestern so sensationell verspätet? Warum? Und wenn sie sich dann anvertraut, sind es Riesengeschenke an uns Eltern. Gerade in so einer Phase mit einem 13-jährigen Mädchen. Und wenn die dann sagt, weißt du Mama, weil ich den ersten Kuss von meinem Leben kriege, könnte sogar sein, dass das die eine oder andere für uns als guten Grund empfindet, sich zu verspäten oder wenigstens mitfühlen kann. Sprich, die Berührbarkeit wäre das Kostbarste, was wir unseren Kindern, unsere eigene Berührbarkeit, die wir unseren Kindern anbieten können, damit auch ihr selbst, ihre Seele, ihre Herzenskraft lebendig bleiben kann. Jeder hat irgendwo Oberhoheit, ich darf nochmal zusammenfassen, es gibt keine emotionale Oberhoheit, und diese Menschlichkeit oder Berührbarkeit ist der verbindendste Faktor überhaupt, der selbststärkendste generell. Ich darf Ihnen einen vorletzten Impuls vorstellen, sodass Sie zusätzlich zu den Denkwerkzeugen auch ganz konkret alltagsrelevante Möglichkeiten mit nach Hause nehmen können, um das selbst Ihrer Kinder zu stärken, sodass Sie die Fragen des Lebens, die das Leben selber fragt, immer wieder neu und kräftig greifen und beantworten können. Es lautet Paracurriculum. Paracurriculum ist das, was von mir spricht und von mir erzählt, ohne dass es meinen Mund tut. Paracurriculum hat einen Gegenspieler, der Gegenspieler lautet Curriculum. Curriculum ist das gesprochene oder geschriebene Wort. Paracurriculum ist der Rest von mir. Das, was ich sonst noch erlebbar mache. Mimik, Gestik, Körperhaltung, Kleidung und so weiter. Jeder von uns spricht also mehrere Sprachen. Er spricht der Sprache im Mund und er spricht der parakurrikuläre Sprache. So wieder auf der Folie, wo Sie sehen, ein Kind liegt weinend am Boden, dem geht sichtlich nicht gut und es hat es einmal definitiv nicht fein. Wenn die Sprechblase des Curriculum jetzt aber sagen würde, ma so fein, würde das niemand von uns im realen Leben glauben. Sprich, wenn das Curriculum, das was der Mund sagt, und das parakurrikulum auseinandergehen, dann lügt immer der Mund. Ist Ihnen das begreifbar? Beispiel? Gern. Angenommen, ich komme morgen nach Hause und meine Kinder fragen mich, und Doris, wie war es bei dem Vortrag? Wenn ich dann, stellen Sie sich vor, ich bin eine Schauspielerin und ich habe den Text, die Worte, sage ich jetzt in zwei Varianten, sage ich immer die ident gleichen Worte, als wäre es mein Skript. Und einmal sage ich sowas wie, boah, das war super, das ist echt gut angekommen, das hat mich richtig gefreut. Und einmal sage ich genau den gleichen Text, curriculär, von der Sprache her genau das Gleiche, aber jetzt mit einem ganz anderen Paracurriculum. Jetzt sage ich sowas wie, man, das ist total gut angekommen. Das hat mich gefreut. Na, das war der Knaller. Verstehen Sie, was ich meine? Auch wenn die Worte, das Curriculum zwar sagt, es ist gut angekommen, der Rest von mir, mein Paracurriculum aber erlebbar macht, dann kein gesunder Mensch glaubt dann, dass der Abend wirklich gelungen ist. Sprich, wenn das Curriculum, wenn das, was der Mund sagt und das, was der Rest von mir sagt, das Curriculum auseinandergehen, eine unterschiedliche Botschaft senden, dann lügt immer der Mund. Immer. Und auch wenn wir das theoretisch wissen, passiert es uns im Alltag ganz oft, dass wir parakurrikulär mit dem, was wir als Rest von uns erlebbar machen, ein bisschen auseinanderdriften und damit das selbst unserer Kinder irritieren. Beispiel, angenommen, Sie haben ein eigenes Kind und zwei Besuchskinder im Spielzimmer bei sich sitzen, sagen wir, sind Fünfjährige und die spielen da mit dem Bagger, während Sie am Telefon sind. Dann hören Sie, dass im Spielzimmer irgendein Konflikt ausgebrochen ist. Sie hören, dass die streiten, dass die schreien, dass die laut werden. Sie hören aggressiven Tonfall. Also sagen Sie am Telefon, Entschuldigung, ich muss gerade unterbrechen, ich muss zu den Kindern schauen, gerade einen Moment. Sie gehen ins Spielzimmer. Sie sehen, da geht es um den Bagger. Dann sagen Sie mit dem Mund, mit den Worten, sagen Sie vielleicht sowas wie, hey, ich bin gerade am Telefon, ich sehe schon, ihr habt ein Problem mit dem Bagger. Könnt ihr probieren, das klären? Macht euch einfach eine Reihenfolge aus, wer den Bagger haben darf und versucht jetzt das nicht immer gleich zu streiten, sondern euch was auszumachen. Okay, Kinder? Die Kinder nicken so, sie gehen wieder, sie gehen in die Küche, versuchen ihr Gespräch am Handy fortzusetzen. Genau, sie lachen schon, nach zwei Minuten steigt im Kinderzimmer wieder der Rauch auf. Jetzt gehen sie ein zweites, sie unterbrechen wieder, entschuldigen Sie, sie gehen ein zweites Mal ins Kinderzimmer und sie sagen, vielleicht schon mit schärferem Tonfall. Sie sagen, Sappalotti, ich habe doch gesagt, ich bin am Telefon. Jetzt regelst du das mit dem Bagger, macht's euch aus, wem der gehört, müsst ihr immer gleich streiten, klärt das, macht's eine Reihenfolge. Muss doch möglich sein. Sie gehen wieder, die schauen ein bisschen betreten, sie versuchen ein drittes Mal ihr Gespräch am Handy fortzusetzen. Und wieder steigt der Rauch auf. Jetzt beenden sie ihr Telefonat, schlauerweise. Und sie gehen ins Kinderzimmer und sie sind schon ziemlich geladen und sagen, jetzt gebt's doch mir den Bagger, Sappalot, wenn's nicht mit dem spielen könnt, und so fort. Kennen Sie Interaktionen dieser Art? Die spielt's im pädagogischen Alltag natürlich auch. Wenn ich da als Mathematikerin meinen Satz von Pythagoras zelebriere und da hinten zwei, drei haben wir Theater wegen dem Handy, wegen einem Haarspangerli, ganz wurscht, um was es geht, gibt's ganz viele Parallelen zum pädagogischen Alltag. Wenn wir uns da anschauen, was passiert bei diesem Bagger, in dieser Bagger-Situation, dann müsst ihr mal feststellen, da gibt's einen ersten Konflikt. Das ist der Konflikt, den die zwei oder drei Kinder untereinander haben. Und die Kinder lösen ihren Konflikt mit Aggression. Sie streiten, sie sind laut, sie werden aggressiv und sie zerren an dem Bagger. Dann gibt's einen zweiten Konflikt in dieser Situation. Das ist der Konflikt, den ich als Mama mit den Kindern habe. Und wenn man schaut, wie löse ich meinen Konflikt, dann muss man sagen, genau wie die Kinder. Ich löse meinen Konflikt über Aggression. Indem meine Stimme bei jeder Interaktion lauter wird, aggressiver wird, indem ich hingehe und zum Schluss ich ihnen den Bagger aus der Hand reiße. Genau wie sie es machen würden, wenn sie nur mehr Kraft hätten. Sprich, das, was ich sage mit dem Mund, das, was ich predige, macht euch das aus. Es muss doch möglich sein, einen Konflikt zu regeln. Da muss man ja nicht streiten. Das predige ich zwar mit dem Mund, aber das mache ich nicht erlebbar. Die Kinder lernen paracurriculär. Ihr könnt den Ton genauso gut ausschalten. Ihr könnt genau gar nichts sagen und einfach nur den Bagger wegreißen. Denn diese paracurriculäre Sprache ist die, die die Kinder lernen. Würde ich das, was ich sage, was ich curricular formuliere, auch paracurricular erlebbar machen, sodass dass ich nicht so Mixed Messages, nennt man das, send, sondern eindeutig werde, müsste ich schon bei der ersten Interaktion, schon das erste Mal, wenn ich höre, die Kinder haben einen Konflikt, müsste ich genau das tun, was ich ihnen empfehle. Ich müsste mir mit ihnen eine Reihenfolge ausmachen und bitten, ob das passt. Ich dürfte nicht beginnen, mit ihnen zu streiten und sie klein fühlen zu machen. Ich müsste versuchen, meinen Konflikt mit ihnen auszureden und nicht in der Machtposition quasi über Gewalt, über verbale Aggression lösen. Sprich, es wäre wertvoll, wenn wir immer wieder in die Selbstreflexion gehen als Erwachsene und uns gegenwärtig machen, dass wir mehrere Sprachen sprechen. Dass wir gegenwärtig wissen und haben, dass bei gemischten Botschaften, wenn das Curriculum, wenn der Mund was anderes sagt als der Rest von uns, immer der Mund lügt oder immer das Curriculum lügt. Weil die Kinder und wir Erwachsene uns genau gleich, weil wir uns am barer Curriculum orientieren. Sprich, wir könnten immer wieder mal den Ton ausschalten und einfach nur schauen, was wir erlebbar machen. Denn genau das ist es, was wir transportieren. Im Englischen gibt es die Phrasen walk your talk oder actions speak louder than words. Quasi Handlungen sprechen viel lauter als Worte. Das meint dieser Punkt mit dem Paracurriculum. Der letzte Impuls, um eben das Selbst der Kinder lebendig halten zu können, lautet Balance zwischen Struktur und Freiheit. Ich darf das versuchen, an einem Beispiel zu veranschaulichen. Angenommen, Sie haben ein 9 Monate altes Baby und beschließen jetzt erstmals, dass die Zeit so weit ist und Sie die Struktur, die bisher so ausgeschaut hat, dass Sie dem Baby nach dem Baden irgendein Pyjama anziehen, den Sie als richtig befinden. Erstmals jetzt mit 9 Monaten haben Sie das Gefühl, ich könnte ein bisschen eine Wahlfreiheit anbieten, ich könnte das Kind jetzt fragen, natürlich nicht, das ist dein Kasten, kleide dich, sondern magst du ein Winnie-Boo-Pyjama anhaben? Oder ein Reißverschluss-Pyjama. Ganz eine enge Struktur noch. Gell? Der oder der Pyjama. Wenn das Kind jetzt angenommen den Winnie-Boo-Pyjama wählt, dann zieht die Mama dem Kind den Winnie-Boo-Pyjama an. Wenn das Kind zufrieden ist, fein. Wenn das Kind nicht zufrieden ist und jetzt eine halbe Stunde Theater ausbricht mit Reißi, in dem Alter reden sie noch nicht gut, Reißi, Reißverschluss-Pyjama ist da, eine halbe Stunde Probleme hat, wäre wichtig, dass wir Mamas oder wir Erwachsene verstehen, wir sind für die richtige Struktur verantwortlich. Und wir sollten jetzt nicht dem Kind den schwarzen Peter zuschieben und zum Beispiel mit Interaktionen wie, ja, aber du wolltest ja den Winnie-Boo. Warum hast du ihn dann gewählt? Du hast dich schlecht entschieden. Schau, du hast die falsche Wahl getroffen. Das wäre genau schlecht. Wir sollten verstehen, okay, das ist noch zu früh. Das Kind kann zwar auf diese geringe Wahlmöglichkeit der oder der Pyjama antworten, auf diese kleine Freiheit kann das Kind zwar antworten, indem es hinzeigt, Winnie-Boo will's, aber diese Antwort kann es noch nicht verantworten. Und die Freiheit ist immer nur genauso groß wie die Verantwortung, die Hand in Hand mit der Freiheit eins ist. Sprich, wir sollten dann lernen, okay, nächstes Mal nach dem Baden bestimme ich wieder, was für ein Pyjama das Kind anzieht und vielleicht nach 3 Wochen probieren wir es wieder und machen die enge Struktur ein bisschen größer. Beim 14-jährigen Kind natürlich, da sagen wir, das ist dein Kasten, kleide dich. Aber auch das klappt nicht immer gut. Ich weiß auch aus meinem erzieherischen Alltag, dass es viele Jugendliche gibt, die täglich in den Schulalltag verabschiedet werden mit, was hast denn du für Schuhe an? Ist ja viel zu kalt. Gell? Was hast denn du für zu dünne Jacke? Und so weiter. Wo auch den Kindern vermittelt wird, das, was sie wählen, ist schlecht. Anstatt, dass wir Erwachsene vielleicht erkennen sollten, wenn ein Kind auch im Winter Sommerkleidung wählt, dass wir dann vielleicht im Winter die Sommerkleidung wegpacken sollten und in den Keller oder unter das Bett schieben sollten. Dass wir die Struktur wieder ein bisschen enger machen sollten und nicht dem Kind, dem Selbst des Kindes vermitteln sollten, es wählt falsch. Für die richtige Struktur sind wir Erwachsene verantwortlich und sollten diese Verantwortung auch auf uns nehmen. Und natürlich, Sie wissen es ja schon, wäre es auch weise, sowas einmal mit den Denkwerkzeugen zu begleiten und so ein Kind, so ein 14-jähriges Mädel einmal zu fragen, warum eigentlich ziehst du so dünne Schuhe an, wenn es draußen friert und kalt ist? Warum ziehst du Sommerschuhe im Winter an? Warum? Und wenn das Kind dann sagt, ja weißt, weil meine alten Moonboots, die unförmigen Winterstiefel, die sind so peinlich, da wäre ich ausgelacht. Vielleicht könnte man dann auch verstehen und wenn man es vom finanziellen her vermögen, auch in Aktion treten und dem Kind Winterschuhe kaufen, wo es sich wohlfühlt. Denn diese Frage, willst du den Pyjama anhaben oder den Pyjama anhaben, diese kleine Wahlfreiheit, die wird mitwachsen müssen. Die Struktur wird sich, muss man immer wieder neu ausbalancieren als Erwachsene. Später wird es nicht mehr darum gehen, welcher Pyjama ist feiner, der Winnie-Boo oder der Reißverschluss-Pyjama. Später geht es um Fragen, wie wählst du dein Leben? Was will dein Beruf sein? Welcher Beruf interessiert dich, fühlt sich fein an für dich? Welche Art für Freundschaften willst du pflegen? Und da wäre wichtig, dass das Selbst des Kindes kräftig ist und wir nicht schon von Anfang an immer wieder dem Kind erlebbar machen, was hast du denn gewählt, warum hast du dich dann dafür entschieden? Weil die Wahl zu groß ist. Sprich, wenn die Struktur übermannend ist, wenn ich am 9 Monate alten Kind den Kleiderkasten anbiete und sage, entscheide dich, zwinge das Kind, dass es falsch wählt. Wenn ich hingegen am 14-Jährigen sage, Winnie-Pooh-Pyjama oder andere Pyjama, zwinge das Kind zu erleben, es ist schwierig. Wir müssen die angemessene Struktur immer wieder neu ausbalancieren, sodass die Wahlfreiheit der Kinder gelingen kann, dass ihr selbst kräftig ist und sie auch dann im fortschreitenden Leben ihre Wahl verantworten können und nicht nur die Antwort geben können. Sprich, ich darf nochmal zusammenfassen, es geht um die angemessene Balance zwischen Freiheit und Verantwortung, zwei Wörter, die genau das Gleiche meinen. Es geht darum, dass wir Erwachsene die Strukturen anpassen, dem jeweiligen Alter und Entwicklungsmöglichkeiten unserer Kinder Rechnung tragen und wir Erwachsene die Verantwortung dafür übernehmen und nicht den schwarzen Peter den Kindern zuschieben, wenn die Struktur, die auf unsere Kappe geht, zu eng oder zu weit ist. Diese 4 Impulse, die eben lauten, so wachsen, wie man gedacht ist, sprich die Einzigartigkeit, das, wo Kinder hervorragend sind, feiern und leben, sodass sie ihre Talente entfalten können und dieses In-Verbindung-Sein mit sich selbst wirklich stark und kräftig und transparent kriegen. Oberhoheit bzw. Menschwerdung meint, wir haben keine emotionale Oberhoheit den Kindern und Jugendlichen und auch sonst niemandem gegenüber. Auch wir sollten berührbar bleiben, sodass auch die Fragen des Lebens ordentlich und tiefgründig an uns rühren können. Mehrere Sprachen gleichzeitig sprechen, ladet uns immer wieder ein, hinzuspüren, ob das, was wir sagen, auch das ist, was wir tun. Denn darin liegen viele Konflikte begründet und es schwächt das selbst unsere Kinder, die Persönlichkeit, die Seele unserer Kinder, wenn wir da immer wieder Mixed Messages senden. Und weiters gilt es eben, die Struktur zwischen Freiheit und Verantwortung altersgerecht den Möglichkeiten der Kinder entsprechend immer wieder neu auszubalancieren. Sinnerfülltes, glückliches Leben, sagt Hüther, meint in Verbindung mit allem, was einen berührt, immer und immer wieder neu wachsend zu gestalten, dran zu bleiben an dem. Es ist eine lebenslange Aufgabe, von der auch wir Erwachsene nicht ausgenommen sind. Denn wenn man nun mal diese spannende Frage des Abends, wie kann man Kinder unterstützen, um glücklich zu sein, um sinnerfüllt zu leben? Wenn man die nun mal punktuell zusammenfassen würde, müsste man sagen, zum einen, indem wir Erwachsene uns sensibilisieren und auf Denkerfragen, auf die Fragen des Lebens anders reagieren als auf Wissensfragen. Und vielleicht diese Fragen des Lebens, diese Denkerfragen, mit Hilfe der Denkwerkzeuge unterstützend den Kindern näher bringen, sodass sie selbst denken, selbst das denn, diese Elefantenfragen, greifen können und damit den Sinn ihres eigenen Lebens, ihres Selbst greifbar kriegen. Wenn wir also wollen, dass die uns anvertrauten Kinder, und wir wollen das alle natürlich, dass sie Zähne putzen und gesund sind körperlich, dass sie ihre Hausübungen machen und intellektuell die bestmögliche Schulbildung erhalten, damit sie einen guten Beruf ergreifen können, dann sollten wir schauen, dass dieser Beruf und alles, was sie entscheiden zu ihrem Leben, ihrem inneren Ruf entspricht und eine Berufung sein darf. Und nicht nur irgendwas, wo sie funktionieren in unserer Gesellschaft, was sie aber sinnentleert im Laufe des Lebens. Und genau dazu sind die Fragen des Lebens gut. Ich möchte abschließen mit einem Gedicht, das ein Erwachsener in Retrospektive auf seine eigene Kindheit geschrieben hat, was das auch nochmal auf den Punkt bringt. Quelle ist unbekannt. Das Gedicht lautet: Als ich 5 Jahre alt war, hat meine Mutter immer zu mir gesagt, dass es das Wichtigste im Leben sei, glücklich zu sein. Als ich in die Schule kam, baten sie mich aufzuschreiben, was ich später einmal werden möchte. Ich schrieb auf glücklich. Sie sagten zu mir, ich hätte die Frage nicht richtig verstanden. Und ich antwortete ihnen, sie hätten das Leben nicht richtig verstanden. Und ich möchte uns allen wünschen, dass wir es verstehen zu leben, nämlich sinnerfüllt zu leben. Und dabei möchte ich den Ihnen anvertrauten Kindern oder im Namen der Ihnen anvertrauten Kindern möchte ich Ihnen viel Achtsamkeit wünschen, Mut und natürlich auch Freude. Dankeschön. Danke.
Vielen Dank, Frau Daurer.
Sehr gerne.